Kleinstädte, Eintracht, das Skyliner, weil die Skyline so groß ist, nenn die Stadt Stadt der Engel.
Oh Mann, Heiko, du mit alten Gewohnheiten brechen, das ist kein Spaß. Mir geht's gar nicht gut.
Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus.
Oh Mann, Carsten, was soll ich sagen? Ja, manchmal musst du die alten Zöpfe abschneiden, ja, auch wenn's weh tut.
Nee, darum geht's gar nicht. Es ist bloß ein Zwischentief. Ich habe gerade keine Uhr mehr. Ich habe keine Uhr mehr. Und ich steige jetzt ganz umsonst Treppen. Es ist alles so furchtbar.
Das Gefühl kenne ich aber, wenn du irgendwie losgelaufen bist und denkst dir, okay, du hast die Uhr nicht an und das geht gar nicht in dein Gesamtergebnis mit rein, dann fühlt sich schon gar nicht mehr so healthy an, was du da so alles machst. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Und es hat alles keinen Sinn mehr. Warum soll ich spazieren gehen, wenn es eh nicht archiviert wird und aufgezeichnet wird?
Oh. I feel your pain.
Und es ist, aber auf der anderen Seite strapazieren wir den Begriff mit Detoxen. Es ist allein schon festzustellen, wie hart gewisse Dinge in so einen Alltag Einzug halten, ist schon Wahnsinn. Also es, genau, ihr habt es alle mitbekommen, meine Apple Watch ist krank. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht für lange, aber sie ist es. Und die ist jetzt gerade aus meinem Alltag verschwunden und das fällt mir an allen Ecken und Enden auf.
Was hat sie denn? Hat sie Foto Fear of Ticking Out?
Nein, sie hat Batterieschwäche.
Oh, das ist nicht schön.
Wahrscheinlich nicht, aber sie lädt einfach nicht mehr.
Okay, über die Begebenheit hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten und du hast ja immer mein gutes Party-Zubehör in Verdacht gehabt, ja?
Also ganz so würde ich es jetzt nicht sagen.
Nein.
Aber natürlich hatte ich Third Party, ich habe es nicht ausgeschlossen, dass es an Third Party ging, weil mit dem Original-Puck hat es ja dann wieder funktioniert. Und mittlerweile ist das arme Ding so verzogen, dass es nicht mal mehr mit dem Original-Puck arbeiten möchte.
Oh, und ich sag's dir nur ungern, aber bei meinem Third-Party-Qi-Ladegerät, wie verrannten, werden nur Original-Pucks verbaut.
Ja, das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Ich habe es mit einer anderen Uhr gegengetestet, das hat ja auch, das ist schon meine Uhr. Mhm. Hat sofort funktioniert. Es ist halt komisch, dass es bei Third-Party mit Original-Zubehör zuerst gezickt hat und mit dem Original-Puck. Du kennst das ja, so wieder verkaufen und nicht anfassen und original verpackt lassen, war natürlich mein Ziel. Von dem Ziel habe ich abkehren müssen. Ja, und das hat ja jetzt dann funktioniert bis eben vor 2 Tagen.
Ja, und nu, was hast du gemacht?
Ja, da habe ich mich aus Kork anrufen lassen.
Aus Kork, ja, Potspritz, aber in Kork sitzen da einige, unter anderem auch Apple.
Genau, die haben mich angerufen. Also es hat echt, da kommen wir jetzt gleich dazu, oder ja, vielleicht springen wir da sogar genau in den Themenkomplex rein.
Also Carsten, ich unterbreche dich nur ganz, ganz ungern, aber wollen wir erst unsere Hörerschaft kurz begrüßen? Das haben wir ja sträflich missachtet jetzt die letzten 3 Minuten.
Ja, dann hätten wir jetzt ja auch so weitermachen können, aber mach nur.
Das ist eigentlich dein Job, für was hab ich mich eingestellt?
Für was hast du mich eingestellt? Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu Folge 128 des Gadgetfunk. Eigentlich sind wir gut in der Zeit. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen in Eile, weil wir müssen nachher Fußball gucken. Heute sind wir ja alle Frankfurter.
Ja.
Und der aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörerin hat jetzt also wahrscheinlich mitgedacht und 2 und 2 zusammengezählt und festgestellt, wir nehmen am Mittwoch am späten Nachmittag oder frühen Abend auf.
Ja, so ist dem bei bestem Wetter, also hier in Burgos auf jeden Fall bestes Wetter. Ich schätze mal bei den Eichstätt auch.
Hm? Mhm, keine Klagen in der Hinsicht. Nein.
Wunderbar. Wunderbar. Und ich habe gesehen, Bilder aus Frankfurt, Public Viewing, also meine Herren, das ist nicht so schlecht, was da los ist.
Ja, du meinst, da kommst du mit anderen Themen heute schwer durch.
Ja, aber bevor wir den Adler feiern, dann lass uns noch wieder den Apfel abhandeln.
Also du springst heute den Apfel? Nee, das lass uns beim Adler bleiben, weil zum Apfel kommen wir, da haben wir ein kleines Doppelthema.
Dann, okay.
Wenn der Adler gelandet ist, dann können wir uns dieses Themas an nehmen. Ja, Frankfurt. Also vielleicht wäre es ein guter Moment, diese Leute mit den Trillerpfeifen, den Pauken, davon zu überzeugen, dass sie gerade jetzt eine Spontan-Demo abhalten sollten.
Ja, und wenn sie das Verlangen haben, zu Trillerpfeifen und zu pauken und Krach zu machen, das können sie dann auch einfach im Stadion machen, oder?
Mhm. Ach genau, im Stadion selber gibt's auch. Ich dachte es eher an so Public Viewing, weißt du?
Das bietet sich natürlich heute auch an.
Ich war noch nie lange in Frankfurt, also länger als bei der Bahn umsteigen, aber was fällt mir ein, so Begriffe wie der Römer, den gibt's da wohl.
Das scheint der Frankfurter Römer, ja natürlich.
Das ist so der Marienplatz wahrscheinlich, oder?
Ja genau, das ist so das der Gebäudekomplex Altes Rathaus, sehr zentral mitten in Frankfurt. Ist ja auch wunderschön neu hergerichtet worden in den letzten Jahren. Ansonsten ist Frankfurt ja jetzt nicht die schönste Stadt, muss man sagen. Schon aufregend und cool irgendwie, aber nicht wirklich schön auf allen Ecken und Enden. Aber der Römer ist super. Also kann man sich mal anschauen. Der
Römer, haben wir schon ein Intro.
Die junge Römer und alte Schweden. Ne?
Mhm. Ja, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ich war nur mal eine Dreiviertelstunde dort gestrandet, bis mein Zug weiterging. Ich war noch nie aktiv in Frankfurt, muss ich gestehen. Vielleicht kann man das ja mal nachholen.
Hast auch nicht so viel verpasst eigentlich.
Ich bin ja auch nicht so der Auswärtsfahrer zum einen.
Weil du kriegst einfach nicht so oft Ausgang.
Nee, daran liegt's nicht. Also Ausgang, glaube ich, das ist das geringste Thema. Aber selbst bei den Auswärtsfahrten, die bringen mich ja bloß bis nach Illertissen und Burghausen zurzeit.
Ja, das liegt aber in deinem Weißwurst-Äquator einfach.
Nein, das liegt an der Regionalliga Bayern.
Okay. Mittendrin in dem Fußball-Dingsi-Bumsi. Ja, also ich muss sagen, die letzten Tage waren fußballtechnisch ja spannender als die ganze Saison eigentlich.
Und ich würde sogar noch eins weitergehen. Vergiss die ersten 70 Minuten des letzten Spieltages, also Bundesliga, zweite Liga, ähnlich. Du kannst eigentlich in die letzten 10 Minuten einsteigen. Weil bis dahin war es eigentlich ein total fader, langweiliger Spieltag. Und die letzten 10 Minuten hatten also über Marvel-Niveau. Da ging es dann wirklich ab und zur Sache und ja.
Ich habe es ja absolut nur am Ticker verfolgt, weil ich mit meinem lieben Kollegen Ralf, Grüße gehen raus an der Stelle, am Wochenende ja in Wien war. Und wir saßen.
Wollen wir an der Stelle spoilern, dass dein Kollege Ralf, Grüße, ein fieser Schwab ist und VfB-Fan?
Er ist bayerischer Schwabe, er wohnt aber auf der baden-württembergischen Seite hier im Grenzgebiet, ja, und er ist in der Tat VfB-Fan durch und durch.
Was an dem Tag in Wien zu sein für ihn bestimmt nicht einfacher gemacht hat.
Oh, was soll ich sagen? Es war, ich glaube, er wäre auch so nicht ins Stadion gegangen. Wir hatten auch eine tolle Zeit in Wien, davon mal abgesehen. Aber es war einfach interessant zu sehen, wie er quasi in sein Smartphone reingekrochen ist. Vor allem, ich glaube, das waren die letzten oder die längsten Aktualisierungsminuten in den letzten paar Minuten.
Hattet ihr Live-Bild oder wart ihr auf sowas den FUPA-Ticker oder
der Kicker-Ticker? Der FUPA-Ticker oder Sport1 oder was auch immer.
Wo auch immer er sich da bedient hat. Okay, genau, das macht's noch schlimmer.
Ist dieses 2:1 gefallen und der Abpfiff wurde nicht kommuniziert. Aber sein Gesicht danach war und seine, also das hat mich gefreut, ihn so glücklich zu sehen, dass sein VfB da weiterhin am Stissel ist, ja.
Ich überlege gerade, wir setzen schon wieder voraus. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft prädestiniert ist, sich den letzten Fußball-Bundesligaspieltag in aller Härte gegeben zu haben. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne? Es geht um den Relegationsplatz. Und es kamen zwei Teams in die engere Auswahl. Der VfB Stuttgart und die Hertha aus Berlin. Und Hertha hatte 3 Punkte Vorsprung und hätte eigentlich mit dem Unentschieden ganz locker den Klassenerhalt sicher machen können.
Du meinst, die Hertha hatte 300 Millionen Vorsprung.
Ja, die hatte vorher schon Matchbälle ohne Ende vergeben und hat parallel in Dortmund gespielt. Ja, und hat da sogar auch eine Zeit lang geführt, was glaube ich auch nicht gut war für jede Stuttgarter Seele an der Stelle.
Nee, das Nervenkostüm war zwischendurch ein wenig angespannt, muss ich sagen.
Wobei, ganz so schlimm ist es nicht, weil man muss sagen, der Verlierer aus dem Fernduell hat er immer noch die Chance, sich über die Relegation zu retten und in der Bundesliga zu bleiben.
Ja, aber so war es dann für den gemeinen Schwäbischen VfB-Fan ja dann doch angenehmer.
Wäre auch absolut meine Wahl gewesen. Also nicht noch, wobei man, es gibt Leute, die verkaufen das so charmant und sagen, ist doch geil, ist immer noch zwei Spiele, das ist doch spannend und toll für die Fans. Nee, ich würde drauf verzichten.
Ja, manchen Nervenkitzel braucht man nicht wirklich, aber lange Rede, kurzer Sinn, der VfB hat es gerockt. In der letzten Minute quasi.
Ja, aber und, wirklich in der letzten Minute.
Ja. Kann nicht besser sein. Ich beneide jeden VfB-Fan, der in dem Moment bei so einem Spiel im Stadion war. Das ist, glaube ich, sehr viel intensiver als die 100. Meisterschaft von irgendjemandem. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt böse gegen die Bayern, sondern
hast generell. Du den Konter von dem VfB-Chef gegen Uli Hoeneß mitbekommen?
Nee.
Das ist sehr schön, weil Uli Hoeneß, irgendwas ist mit dem passiert, der ist wieder aus seiner Öffentlichkeitsabstinenz herausgetreten und hat, also eigentlich können wir die ganze Folge über Uli Hoeneß reden eigentlich, hat so ein paar ziemlich schöne Zoten rausgehauen und die eine davon war, dass ach, ich weiß gar nicht, was er gesagt hätte, es gab natürlich Platzsturm, ist vielleicht auch ein Thema, das wir dann noch kurz ansprechen könnten, in Stuttgart und die hätten sich aufgeführt und Hoeneß meinte, also war schon ein bisschen viel Balliho dafür, dass man gerade mal 15. geworden ist und der Konter aus Stuttgart hat nicht lange auf sich warten lassen und lautete dann so sinngemäß, naja, besser so eine Stimmung als die 10. Meisterschaft mit einer Stimmung zu feiern, als ob man 10. in der Liga geworden wäre.
Ja, der hat gesessen, ja.
Punkt für Stuttgart.
3 Punkte für Stuttgart, ja.
Mhm, ganz klar. Ja. Nee, war wirklich die letzte Minute und die haben ja da diesen Kalajdzic mit 2 Metern und denkst, wenn dann der Kopfball, es kam eine Ecke rein. Und dann stach von hinten so dieser, ich glaube 1,67 Meter ist er groß, Innenverteidiger, ja, kam aus dem Nichts angeflogen und hat das Ding mit dem Kopf über die Linie gerammt. War sehr schön.
Legendary. Nein, so mag man das dann einfach sehen. Fußball kann auch spannend sein.
Das war mal wirklich Fußball, warum wir das alle so mögen, glaube ich. Das ist der wahre Grund und das geht halt, glaube ich, wirklich verloren in der ganzen Kommerzorgie, die wir da Tag für Tag und Saison für Saison sehen, mit noch mehr Spielen und noch mehr. Und letztendlich geht es halt um genau diese Situation. Ein Spiel dauert 90 Minuten, jeder kann jeden schlagen. Und solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Wenn ich jetzt zahlen müsste, dann wäre ich arm. Für
das Phrasenschwein, das virtuelle Phrasenschwein klingelt die ganze Zeit.
Bing, bing, bing. Ja, genau. Zum Glück gibt's das bei uns nicht. Aber das waren wirklich die Szenen, wo du dachtest, so Bombe, ja, genau dafür. Und drum fand ich, also wir hatten jetzt mehrere Platzstürme, den fand ich noch mit am authentischsten, weil ich mir wirklich vorstellen kann, du bist bis eine Minute vor Abpfiff, du weißt nicht, wann der Schiri abpfeift und der Hertha hat dann tatsächlich verloren in Dortmund, da stand es dann 2-1 für Dortmund und dir fehlt nur ein scheiß Tor. Und dann wär die ganze Saison gerettet, die Arbeit der letzten 12 Monate und länger. Und dann fällt dieses Tor tatsächlich und dass da dann alle Dämme brechen, das kann ich nachvollziehen.
Das ist cool. Ich überlege gerade, das muss ziemlich genau 10 Jahre her gewesen sein.
Dass Bayern zum ersten Mal seine 10-mal in Folge Meisterschaft angetreten hat.
Nee, gar nicht. Ich glaube, es war auch Relegation um Aufstieg mit Düsseldorf vor 10 Jahren.
Okay, ja.
Dass auch der Platz so hart gestimmt wurde und den Elfmeterpunkt ausgegraben haben, obwohl das Spiel noch nicht abgepfiffen war und da ganz viel Tumult war. Ja. Ich erinnere mich da dunkel dran, dass da auch einiges auf dem Platz los war. Und das sind dann diese Spiele, ja, wo die Emotionen überkochen.
Ja, und wie gesagt, wenn das aus der Situation herauskommt, dann kann ich das echt gut nachvollziehen. Was ich halt nicht so geil finde, sind diese fast schon choreografierten Platzstürme.
Ja, das, okay.
Wie sie in einer anderen Stadt im Westen zum Beispiel stattgefunden haben. So,
wo tief im Westen.
Ja, nicht ganz so tief, aber so halb tief. Ja,
sei es drum.
Platzstürme.
Das ist die schöne Seite des Fußballs und freut mich sowohl für den VfB als auch für die Eintracht. Und ganz viel Liebe und Arthur-Freundschaft geht raus an die SGE, dass sie heute Abend das Ding einfach machen.
Ach, auf einmal. Also
wenn die Bayern schon verkacken, dann muss wenigstens die Eintracht mal dafür.
Ja, die Bayern haben sie in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Wettbewerb verkackt. Ne? Ja, das darfst du erst
auch. Europäisch haben das verkackt.
Nein, das war Champions League, ja.
Das ist aber auch europäisch, aber, oder?
Ja, aber oben europäisch.
Ja, ja, das ist das andere.
Weißt schon?
Ja. Europa. Ja, ich vergaß.
Das Ot-Europ oder so ähnlich. Ja.
Du weißt ja,
na, die haben es genau, ja, die haben es verbarzelt. Aber muss, mein Gott, das passiert halt. Ah, ja, du kannst nicht jedes Jahr die fucking Champions League gewinnen. Lass mir doch mal kurz
meine Häme für meinen Lieblingsverein, ja?
Ja, du, ich häme ja mit. Ich häme ja mit, ich muss ja bloß pro forma so ein bisschen.
Ja, ja, den Gegenpart bilden. I know.
Schuld ist nur der Salihamidzic, weil der hat den Benzema nicht geholt damals und den Messi auch nach Paris gehen lassen ohne. Also ganz klar, Schuldverteilung ist geregelt.
Oh, das hat auch nichts mit Lewandowski zu tun und seinem Wechseldrama.
Ja, das ist so albern, Alter.
Das verstehe ich halt. Also ich verstehe es halt gar nicht.
Ja, aber bist du, wie tief bist du drin in der Blase? Kann ich mit dir auch schon über das Thema mir fehlt die Wertschätzung ranten?
Nee, gar nicht. Nee.
Ich kann also, nicht.
Mir fehlt die Wertschätzung.
Ich kann nicht,
dass mir die Wertschätzung ab und zu fehlt, das weiß ich mal lieber. Ich bin auch stets bemüht, dir sie zu geben, aber.
Mir? Ach du, ich bin doch handsam meistens. Ja, das ist so momentan der Brot- und Butterspruch sämtlicher Profis, die den Verein wechseln. Ja, mir fehlt die Wertschätzung in dem Verein, darum habe ich mich entschlossen, das Angebot nicht anzunehmen. Ja,
ja, 8-jährige Jahresgehälter sind einfach nicht mehr genug. Da muss auch noch Wertschätzung her.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Genau.
Das sind die Soft Skills, die einen Wechsel entscheiden. Es geht gar nicht ums Geld, Carsten, denen geht es doch nicht ums Geld. Die
wollen einfach nur. Das ist der Grund, warum wir Normalverdiener mit dem Argument, hey Chef, wertschätz mich, nicht so gut durchkommen. Wir verdienen zu wenig.
Jetzt will. Ja, warte, ich muss eine kurze Notiz für morgen machen.
Pappen Post-it an die Tür vom Chef.
So, hey.
Wertschätz mich.
Wertschätzen. Du wertschätzen Chef. Jetzt sofort. Kopf streicheln.
Oh Mann, ey. Ja. Also ja. Ist echt unangenehm, weil, naja, okay.
Ja, vielleicht kannst du mir das auch nochmal ganz kurz erklären, liebe Hörerschaft. Bei diesem Lewandowski-Ding habe ich es soweit verstanden, dass er ja gerne wechseln würde jetzt. Und jetzt die Bayern auch noch ein richtiges Geld für ihn kriegen würden. Im nächsten Jahr würden sie das Geld nicht mehr kriegen. Deswegen lassen sie ihn nicht gehen.
Ja, okay, also bis auf das deswegen macht es alles Sinn. Nein,
nicht deswegen, aber sie lassen ihn nicht gehen, obwohl sie jetzt noch Geld kriegen würden, nächstes Jahr nicht mehr.
Ja.
Warum lassen sie ihn dann nicht jetzt gehen?
Naja, weil Geld schießt keine Tore. Und schon wieder klippert es im Sparschwein. Ja, das war ja damals mit Dortmund genau dasselbe. Dortmund hätte Ablöse kriegen können für Lewandowski. Aber sie haben gesagt, nö, wir geben dich nicht frei, weil die Tore, die du schießt, bringen uns in der Champions League und in den internationalen Bewerben so weit, dass das die Ablöse locker aufwiegt.
Okay, das verstehe ich. Das macht dann auch Sinn. Und ich glaube, er hat ja auch bei Dortmund bis zur letzten Spielsekunde eigentlich auch abgeliefert.
Hat er, genau.
Ja. Und davon, das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen.
Nö. Genau, und das ist halt der Gedanke dabei. Er bringt uns das mehr, kriege ich, sagen wir mal, 40 Millionen. Ich kriege jetzt 40 Millionen Ablöse für einen relativ nicht mehr jungen Spieler, der aber nachweislich top ist. Top, super Spieler. Kriege ich für das Geld einen gleichwertigen Ersatz? Die Frage musst du ja auch stellen.
Ja, fair enough, hast recht. Das heißt, ich habe es vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem monetären Aspekt gesehen.
Ja, bietet sich an, aber ich glaube, das sind so die.
Bayern hat ja keinen schwachen Kader, ja.
Ja, im Sturm sind es jetzt nicht. Also da ist hinter Lewandowski viel flache Wiese.
Okay. Ja, okay. Ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn der Jude Lewandowski noch eine Saison spielen würde. Ich hätte halt bei so, wenn es um so Entscheidungen geht, immer ein bisschen die Angst, dass jemand dann das Gas rausnimmt.
Ja.
War vermeintlich. Aber das hat er beim letzten Wechsel ja auch nicht gemacht, von daher kann man da vielleicht guter Dinge sein. Umgekehrt hat er sich ja auch extrem verdient gemacht für die Bayern, von daher könnte man auch einfach ziehen lassen und das Geld mitnehmen.
Ja, wie gesagt,
ist schwierig.
ist halt, genau, also nächstes Jahr kriegst du kein Geld mehr, weil der Vertrag ausläuft. Hm, was machst du? Und als Entscheider machst du im Zweifel eh das Falsche. Also egal, lässt du ihn gehen, dann hast du nächstes Jahr die Häme von wegen, ja, oh, mit dem wäre das nicht passiert. Hältst du ihn und er bricht sich's Bein, dann sagst du, hättest du mal die Millionen, darfst du auch nicht vergessen, mitgenommen.
Ja, guck mal, als damals Ribéry, nicht Ribéry, sondern Robben kam, ja, da hat er auch eine sehr krankheitsbehaftete Vorgeschichte gehabt, Glasknochen, Robben und überhaupt, ja, und bei den anderen Vereinen nicht wirklich funktioniert, oft verletzt und zack war er bei den Bayern, hat's funktioniert, ne? Der kann auch andersrum laufen.
Ja, war schon viel verletzt, aber verletzungsanfällig. Aber das ist halt häufig bei diesen Sprintern, weißt du?
Dass die hochgezüchteten Sportlertypen.
Ja, wahrscheinlich. Das sind halt dann so Hochgeschwindigkeits, wenn der dann beschleunigt und in die Beschleunigung einen Tritt von einem bösen Abwehrspieler kriegt, das wirkt sich ja halt ganz anders auf die Muskulatur aus, als wenn, weiß ich nicht, ja, Kimmich erreicht diese Höchstgeschwindigkeiten nicht. Da tut's auch schon weh, wenn der umgelegt wird.
Ja, ist richtig. Alright, ja. 1936 haben wir jetzt. Wann geht's los?
Ziemlich genau in einer Stunde. Nee, halt. Nee, um 21 Uhr. Nee, 21 Uhr, nicht 20:30. 21 Uhr. Wir haben noch Luft.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, cool. Dann drücken wir den Adrian die Daumen und schauen mal.
Und wenn ihr das hier hört, dann ist es eh schon vorbei und ihr wisst.
Richtig.
Wer den ESC gewonnen hat, halt, stopp, das war schon.
Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus.
ESC, hast du geguckt?
Ich wollte nicht und dann wurde ich aber motiviert zu gucken und ja, das war dann, ja, ich hab's dann, also es war let's not go there, lass uns andere.
Ich bin mit Ralf einfach Sushi essen gegangen, das war besser als ESC zu schauen.
Andere Sachen berenten.
Jawohl.
Genau, ich habe einen Teil 2, ich habe ja letzte Woche schon angefangen von meiner Reise zu erzählen, meine Reise bei Vodafone. Auf der Suche nach der Gigakombi. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Gigakombi ist so ein Goodie, wenn man mehr als einen Vertrag bei einem Unternehmer abgeschlossen hat, dann wird man entsprechend subventioniert. Ja, also danke, lieber Kunde, du kriegst jetzt hier noch ein Feuerzeug, wenn du. Und ich habe halt Kabel und Mobilfunk bei Vodafone Stand heute. Wurde dann darauf hingewiesen, dass es ja da diese Gigakombi gibt und dass die mir zustünde, ne? Und dann versuche ich jetzt seit 2 Wochen diese Gigakombi aktiviert zu bekommen, was irre schwierig ist, weil man entweder mit einem Mobilfunkmenschen oder einem Kabelmenschen reden muss und die dritte Partei ist der Mobilfunkvertragverlängerungsmensch, der sich auch regelmäßig bei mir meldet. So, jetzt habe ich dann also meinen wöchentlichen Anruf getan und bin dann bei einem Agent, einem weiblichen Agent rausgekommen, der oder die gleich mehrere Superfunktionen in sich vereint hat. Das eine war ultimative Kompetenz und das andere war, also sie war jetzt nicht devot, nur weil ich der Kunde war, sagen wir es so. Ist vielleicht okay. Ein bisschen viel verlangt, ne? So ein bisschen gestrig vielleicht auch, aber ich dachte mir so irgendwie, im Zweifel sucht man dann mit dem Kunden gemeinsam nach einer Lösung, die beiden Seiten taugt. Und die hat mir also erst zu verstehen gegeben, dass alles, was ich behauptet hatte, und das habe ich ja nicht behauptet, weil ich es mir ausgedacht habe, sondern weil mir das andere Leute, die ich unter der gleichen Vodafone-Nummer angerufen habe wie sie, bin nur woanders rausgekommen, mir erzählt und bestätigt hätten. Und dann hat sie erstmal mich blöd hingestellt, was ich denn da für Leute anrufe und warum ich denen überhaupt glaube. Und sie ist Agent. Sie hat die volle Checkung. Fand ich schon mal interessant. Also Gigakombi gibt's nicht einfach so pauschal, sondern das ist immer aktionsgebunden und ich musste also eine Aktion beiwohnen, um Anspruch an diese Gigakombi zu bekommen. Also jetzt sorry, aber das hat mir jetzt, also ich habe mit 5 Leuten oder mehr telefoniert, das hat mir noch keiner so gesagt. Ja, wer die denn gewesen sein? Dann fing ich an zu erzählen, also einmal der Mensch, der mir den Telefonvertrag verlängern möchte. Ja, wer das denn überhaupt sei? Den Namen weiß ich jetzt nicht. Ja, dann habe ich gesagt, ich sehe bloß an der Nummer, dass der aus Piep, ja, einer Stadt in Deutschland anruft. Am anderen Ende höhnisches Gelächter. Ja, dann ist ja alles klar. Ja, dann rufen Sie doch bitte Ihren Agent an und sagen ihm, er soll ihnen die Scheiße mal aufdröseln, so ungefähr. Ja, echt, ich war also sehr überrascht, ob dieses Tons. Und dann hat sie mir erklärt, dass ich also ne, keinen Anspruch hätte, weil hier und da, dann mit wem ich denn sonst noch gesprochen hätte, ich weiß die Namen nicht, aber das sehen Sie in Ihrem CRM doch bestimmt. Ja, in welchem CRM denn? Und sie hat auch so viele. Ja, aber ein bisschen gereizt, auf einmal konnte sie doch in alle CRMs Einsicht nehmen, hat mir dann die Namen der Agents vorgelesen und mir gesagt, dass sie die, also dass sie von diesen Leuten ja noch nie was gehört hätte. Und also echt, das muss dir mal geben. Wie perfide ist, du rufst immer die gleiche Service-Hotline an. Ja, man muss dazu sagen, ich bin auch noch Business-Kunde. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, aber sollte es vielleicht schon. Und dann wirst du am anderen Ende darauf hingewiesen, dass du ja eigentlich doof bist, weil du mit Menschen sprichst, die keine Ahnung haben. Die ich aber unter der gleichen Nummer angerufen habe wie sie. Ich bin da bloß woanders rausgekommen.
Naja, gut, das ist ja heutzutage keine Garantie, dass du auch immer im gleichen Büro rauskommst, beziehungsweise...
Nein, du kommst halt irgendwo raus, aber halt, weißt du, sie
keine
ist...
Keine Ahnung, wie viele tausende Service-Putzis, ja.
Aber das ist doch mir wurscht, ich bin Kunde, ja? Und ich rufe die mir gegebene Service-Hotline an. Und ob ich jetzt da bei Mrs. Super Agent rauskomme oder bei Mr. Ich bin erst im Lernprozess, da kann doch eh nichts dafür. Da musst du doch ich mich nicht blöd anreden lassen dafür, was ich denn da für einen Nullchecker anrufen würde und mich nicht wundern bräuchte, wenn ich so unzureichende Antworten bekäme. Ah ja, ich dachte, ich bin im falschen Film.
Ich stelle gerade fest, dass du länger nicht auf solchen Service-Hotlines angerufen hast.
Doch, eigentlich schon, aber ich war in letzter Zeit eigentlich immer überrascht, wie wahnsinnig freundlich und zuvorkommend und angenehm die Leute waren, die ich da am Telefon hatte.
Ja, das geht, also das nennt, also wir haben es ja schon genannt, also Service Hotline, nicht Anti-Service Hotline. Aber bei Vodafone hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wundert mich halt auch nichts, ne?
Und das war der Wahnsinn. Und du kennst mich, ich bin eigentlich, bei mir braucht es ein bisschen, bis ich unruhig oder unhöflich werde.
Oh ja, oh ja.
Aber die hat es in kürzester Zeit geschafft, ne?
Okay, was war jetzt der Outcome?
Ja, nix. Outcome okay. War unter anderem, dass sie gesagt hat, ich müsste eine Aktion und dafür müsste ich dieses und jenes. Und ich dachte auch so, heißt das jetzt, ich soll meinen Vertrag kündigen? Das legen sie mir jetzt in den Mund. Das hat sie so nicht gesagt.
Oh mein Gott.
Ja, ja, ja. Und auch so, gute Frau, es geht doch um eine Lösung. Machen Sie mir doch mal ein Bild auf, wie komme ich hier zu einer Lösung? Wie kriege ich diese fucking Giga-Kombi? Ja, da müssen Sie hier und da, und da reden Sie doch mal mit Ihrem schlauen Agent. Und ich dann auch, hab dann mich auch so ein bisschen über das Grundkonzept beschwert. Meinen Sie, ich fühle mich ja wie am Ring durch die Manege gezogen, weil der eine sagt mir das, der andere das. Ja, wenn Sie dann mit diesen Leuten, ich so, sorry, eure Hotline, ja, da kann ich nichts dafür.
Die unter der gleichen Nummer angerufen haben, das ist geil.
Und meine, da liegt doch da was bei der Firma im Argen. Ja, also Struktur schaut anders aus. Das mit Kundenfreundlichkeit habe ich weggelassen, habe ich echt nicht gesagt. Und dann ging es noch hin und her. Das uferte dann darin, dass sie mir erklärt hat, dass sie ja im Homeoffice säße und überhaupt keine Kollegen links und rechts hätte, wie ich das behauptet hätte. Also, echt, junge Frau, ist mir wurscht. Und also dadurch, dass sie im Homeoffice ist, wird das Gespräch auch nicht abgehört und sie kann sagen, was sie will.
Das wäre meine Frage gewesen, ja. Kann nicht der Spruch, darf ich das Gespräch aufzeichnen, zwecks Qualitätssicherung?
Nein.
Okay.
Ich glaube, es war vorher auf dem Band, dass dieses Gespräch aufgezeichnet werden kann.
Okay.
Na. Also ich glaube, der Hinweis kam schon, aber sie hat mir dann erklärt, sie hockt im Homeoffice und das kriegt eh keiner mit. Diesen Mitschnitt dieses Gespräches gäbe es da also folglich auch nichts. Von daher hat sie nichts zu befürchten. Ja, also, Alter, ich will dich nicht angreifen. Also
was ist denn für eine Basis?
Ja, natürlich. Aber darum geht's mir doch die ganze Zeit. Also nicht nur pumpig, halt auch unkonstruktiv. Ich weiß es auch nichts. Jetzt warte ich, bis mich dann nächste Woche mein blablabla Agent wieder anruft.
Den es gar nicht gibt eigentlich.
Bis dahin, doch, den gibt's schon, aber das ist halt auch ein outgesourcedes Unternehmen und das hättest du hören müssen, diese abfällige, kennst du das, wenn die Leute so pseudo-zynisch sind? Mhm. Ja, das ist immer eine Nummer aus blablabla. Ah ja, dann ist schon alles klar.
Ja, ist klar, ne?
Oh, unangenehm Deluxe. Und ich weiß jetzt echt nicht, ob ich bei dem Laden bleibe oder nicht. Ja, also. Ja,
meine Entscheidung kennst du ja.
Ja, ich habe nur deinen Tarif noch nicht gefunden, aber vielleicht muss ich echt vom Businesskunde auf Privatkunde wieder downgraden. Nee, vielleicht gibt es da echt einen besseren
Tarif. Zum Jahresende gekündigt. Ich gehe zu Telekom.
Ja. Aber
weil das die Kosten halt das Doppelte und bei mir auch alles nicht funktioniert.
Ja, aber das ist ja jetzt einfacher. Jetzt haben wir ja diese Einmonatskündigungsfrist. Also ich kann binnen eines Monats sämtliche Verträge kündigen, es sei denn, ich gehe halt eine subventionierte 2-Jahres-48-Monats-Bindung ein.
Das ist eine Hardware mit subventioniert hast.
Nee, ich kriege ja auch einen Mobilfunk subventioniert. Ich gehe halt über 24 Monate rein und dafür zahle ich 27 anstatt 36 Euro.
Okay. Ja,
die fällt dann weg, die Subventionierung, und dann dafür habe ich aber einen Monat Kündigungsfrist.
Ja. Ja, es ist wie Vodafone.
Von daher, ja.
Vieles nicht so geil gemacht die letzte Zeit.
Muss ich ja, du, und nochmal, dass das technisch nicht funktioniert, die sind mit Kabel Deutschland zusammengegangen, das sind zwei Riesendampfer, dass das Schluck auf ohne Ende gibt, das ist mir schon klar und da bin ich ja auch bereit, aber dann erwarte ich halt auch Bereitschaft auf beiden Enden. Und werde dann nur ungern so zynisch von oben herab angepflaumt.
Ja, das ist nachvollziehbar. Würde mir nicht anders gehen.
Also das war echt doof. Ja, und gestern haben wir schon zu viel über den Laden geredet.
Genau, ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal irgendwo die Ausfahrt nehmen.
Ja, das Gegenbeispiel.
Du hast den Mund voll, kein Problem, ich kann auch ein bisschen für dich reden.
Das Gegenbeispiel hatten wir schon zu Beginn der Aufnahme. Meine Apple Watch ist krank und also da war ich dann wirklich angetan vom Customer Service. Also angefangen bei der Nutzerführung online. Die hatten dann sofort meine Geräte. Okay, jetzt kann man natürlich über Datenschutz und so weiter diskutieren, aber die wussten, was für Devices ich angemeldet habe. Haben dann kluge Fragen auf der Webseite schon gestellt und hatten mich mit 3-4 Klicks auf einer Support-Seite, die auf meinen Fall mehr oder weniger zugeschneidert war. Also das war wirklich gut.
Sehr gut. Sehr schön. Das heißt, du hast deine Apple Watch jetzt zu Apple geschickt.
Hanoi, so ganz so schnell geht's nicht.
Ja, hi, wie Hanoi.
Ich hätte einen Rückruftermin um einen solchen gebeten. Der erfolgte dann auch am Tag drauf. Dann sind wir das alles nochmal durchgegangen und das Resultat war, ja, hört sich nach defekter Batterie an, bitte einschicken. Den Fall habe ich dann bestätigt und angestoßen. Jetzt kriege ich morgen ein Paket. So, weil, ja klar, die wollen natürlich ihre Ware sichern. Wenn ich das selber verschicke, kann was kaputt gehen. Also kriege ich ja wahrscheinlich morgen ein deppensicheres Paket für Umme. Das wird dann eingeschickt und dann wird der Reparaturvorgang eingeleitet und binnen, was war das, 4 bis 6 Werktagen kriege ich im Normalfall die Uhr zurück.
Das hört sich aber doch nach einem anderen Service-Level an.
Das kannst du wohl sagen. Drum meine ich ja auch hier krasses Gegenbeispiel.
Ja, und wenn du mal hochrechnest, was du über die Jahre einfach an diese Provider, egal wer es ist, bezahlst, ne? Ist es halt schon.
Da kommt ganz schnell krass. Eine Apple Watch zusammen, ne?
Oder auch 2 oder 3, ja.
Ja, aber auch im Umkehrschluss, dieses ganze Apple-Luxus-Ding, das sind halt Sachen, die man sehr, sehr schnell übersieht. Dass du halt nicht nur, wenn es jetzt um Computer-Hardware geht, quasi lebenslange Software-Updates zur Verfügung gestellt bekommst, solange halt die Hardware da noch mitspielen kann, sondern eben auch dieser ganze Service-Komplex, und das haben die echt gut gemacht. Klar gibt's da auch immer wieder Fälle, die unschön sind, das wird, glaube ich, nie vermeidbar sein, aber von der Wertschätzung und von der Benutzerführung ist das echt Role-Model-mäßig, also das war schon wirklich gut.
Das ist doch schön, wenn wenigstens der Service funktioniert, der Prozess funktioniert, dass die halt dir eine Versandverpackung schicken, macht sowas von Sinn.
Du hast schon genug Rücksendepakete in den Händen gehabt, ne? Um das beurteilen zu können.
Ganz anderes Thema, aber doch gleiche Story, was meine Retouren-Jungs da manchmal an Endkunden-Rücksendungen zurückbekommen, das geht auf keine Kuhhaut. Von der angebissenen Semmel mit drin bis gebrauchte Zahnseide ist alles dabei.
Nice. Und ja, da reden wir noch gar nicht vom Zustand des Produktes.
Ja, sondern nur die
nur das Beiwerk.
Die kostenfreien Dreingaben, die so in das Paket gewandert sind. Also furchtbar teilweise, furchtbar. Aber okay, das heißt, in der Woche spätestens hast du eine Watch wieder.
Knock, 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 knock. Das müssen wir einfach schauen. Ja, bis dahin bin ich wahrscheinlich runter von der Droge, weiß gar nicht, was ich mit der Uhr anfangen soll. Muss mich erst wieder langsam dran gewöhnen. Keine Ahnung.
Ach ja, mi.
Ja, natürlich mi, aber ich habe ja eingangs schon so ein bisschen beschrieben, wie krass und subtil sich so ein Tool in deinen Alltag einschleicht. Und du es ist einfach Commodity, du merkst es gar nicht mehr. Und ja, davon, ich rede jetzt nicht nur davon, dass ich mir jetzt den Hals verdrehen muss, bis ich meine Uhr hier im Zimmer finde, wenn ich nicht gerade vom Rechner hocke. Sondern eben auch so, wo sind meine Ringe hin? Warum soll ich die Treppen steigen? Macht es überhaupt Sinn, zu spazieren zu gehen? Das ist, ne? Und meine Schlafanalyse ist auch für den Eimer. Ich weiß jetzt gar nichts mehr über meine Schlafqualität für die nächste Zeit. Wahnsinn.
By the way, Schlafanalyse. Ja, du weißt, was ich bei der letzten Sendung angeteasert hatte, was am Montag war?
Hilf mir. Vollmond?
Blutmond.
Blutmond, voller Blutmond, blutiger Vollmond. Blutmond.
Ja, war natürlich supi. Ich wollte mir das angucken hier. Da Vollmond war eh nichts mit Schlafen. Und es war mir leider so bewölkt, dass du nicht viel gesehen hast. War sehr schade. Dann habe ich mich einfach wieder ins Bett gelegt.
Ich habe im Fernsehen in der Tagesschau, glaube ich, haben sie es dann gebracht. Und dann dachte ich mir, ach, da hat Heiko ja im Podcast von erzählt. An mir ist der vorübergegangen.
Ja, hier hast du auch nicht viel gesehen, außer dem Schimmer, aber war nicht so cool, wie ich gehofft hatte. Hm. Und mit nach 3 schlaflosen Vollmondnächten war ich nicht mehr so richtig am Schlüssel gewesen.
Weil das ist halt so das typische, du freust dich auf ein Event und dann ist es nur normal. Weißt du noch damals bei der Sonnenfinsternis, wo wir Wochen vorher uns eingedeckt haben mit Sonnenfinsternis, Brillen und so weiter. Und dann haben wir uns alle versammelt auf Hügeln, um die Sonnenfinsternis noch besser
Wobei, das war schon cool
sehen zu können. Irgendwie. Ja, aber es war in 3 Minuten vorbei. Dann war sie kurz weg und dann war es das schon.
Ich fand es trotzdem sehr, sehr impressive, wie auf einmal alles still war. Also wie die Umwelt halt reagiert hat, ja. Also die.
Ja, aber das hat ja mit dem Phänomen nichts zu tun. Also das fand ich.
Doch, das lag ja am Phänomen.
Ja, aber dann hatte ich doch die Auswirkung des Phänomens auf diese fürchterlichen Menschen links und rechts von dich mehr beeindruckt als das Phänomen selber.
Ach so, ja. Beeindruckend fand ich das, weil das findige Menschen rechtzeitig den Riecher hatten und diese Sonnenfinsternis-Guckbrillen gemacht haben, sich damit eine goldene Nase verdient haben, ja.
Ach, so viel goldene Nase war das gar nicht. Die waren, ja. Was? Ich habe damals in einer Werbeagentur gearbeitet. Wir hatten auch Sonnenbrillen. Das war, glaube ich, gar nicht so der Reibach. Aber vielleicht war das Volumen auch nicht hoch genug. Das kann ich jetzt so.
Also ihr habt die selbst gemacht, oder was?
Natürlich nicht selbst, aber halt auch bezogen über Kanäle und dann eventuell noch konfektionieren lassen. Und die Marge war, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig, dass man.
Irgendjemand hat die importiert und der die importiert hat, der hat
Geld. Aber egal. Irgendwer hat bestimmt eine goldene Nase dabei bekommen. Und so schon. Wenn es nur Finn Klimans Papa war. Oder so. Weil irgendwo muss das ja herkommen.
Ja, der hat auch extra nochmal in Portugal einen Kasten geholt, um sie zu verkaufen.
Mhm, genau,
in Portugal. Aber andere Geschichte, wir greifen vor. Hast du die letzte Pressemeldung von Apple am 10. Mai gelesen, lieber Carsten?
Das ist schon über eine Woche her. Mhm. Ist du sicher, dass es die letzte ist? Aber nein, also die Pressemitteilung selber las ich nicht, aber ich las natürlich deren Inhalt.
Ja, ich habe sie erst auf Englisch bekommen und gelesen, musste sie dann dreimal lesen, um den Kontext richtig zu verstehen. Denn um was geht's? Überschrift: Musik lebt weiter. Nein, die Musik lebt weiter, aufs Deutsche übersetzt. Und dann kommt dann eine Ode auf den iPod und Musik und Integration von Musik auf den aktuellen Telefon und Co. Und liest sich total fluffig und alles super und was iPads kosten, was Apple Watch kosten und so weiter und so weiter. Und dann im letzten Satz kommt dann: Kundinnen können iPod Touch und über apple.com/de in Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern kaufen, solange der Vorrat reicht. Punkt. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der iPod Touch ist tot. Also auch das letzte Familienmitglied aus der iPod-Family
ist
dahin gerafft.
Aber dass es den überhaupt noch gibt, fand
ja,
ich...
Ja, dann
also,
war ein bisschen old, denn jedes iPhone war ja dann ein iPod Touch auf Steroiden einfach.
Ja, genau. Deutlich besser eigentlich sogar als Le Touch. Aber trotzdem.
Für die Zeit damals, ich hab meinen Touch geliebt. Ja?
Ein Meilenstein er war.
Ja,
nur
er
war total so. iTunes-Problem er hatte.
Du meinst mit Sync und so?
Aha. Das war der.
Ja, gut. Aber damals war Cloud noch nicht so en vogue, ja. Und ich fand das jetzt mit dem Synken nicht so schlimm, weil du musstest ja jeden iPod oder jeden MP3-Player, den es damals gab, musstest du ja irgendwie synken. Da hat
ja, aber ein paar konntest du über Browser synken mit einfach Drag and Drop. Das fand ich deutlich geschmeidiger.
Ja, aber dann waren das solche MP3-Player, wie sie von dem Herr Pot verkauft wurden und so. Aber egal, sei es drum. Touch war gut, war schön, dass der so lange durchgehalten hat und am Leben gehalten wurde, ist eh ein Wunder. Jetzt ist er in die Annalen der Geschichte einfach eingegangen.
Ja, noch könnt ihr wahrscheinlich. Schlag zu.
Ja, es gibt bestimmt noch irgendwo kleine Restmengen.
Zahlt Höchstpreise bei eBay Kleinanzeigen.
Ja. Aber damals war es ein geiler Scheiß, ja, weil auf
absolut.
Dem Blackberry hast du eh nur schwarz-weiß gehabt und da war das ganz toll, über so einen Touch dann auch
ein
bisschen browsen zu können und so weiter und so weiter. Und, zwischendurch kam ja immer wieder die Diskussion unter den Apple-Jüngern auf, warum der Touch eigentlich kein Mobilfunkmodul bekommt, wo ich mir auch dachte, wie bescheuert seid ihr denn? Da kannst du ja kein iPhone kaufen.
Ja, vor allen Dingen, was diese Forderung immanent impliziert, schön formuliert, ist ja zum gleichen Preis.
Ja, der war nicht.
Der war eh schon teuer, also und so ein Mobilfunkmodul hätte den bestimmt nochmal $50 teurer gemacht. Das haben die Forderer wahrscheinlich dann außer Acht gelassen, dass, ne, so ein gleicher Preis, noch mehr Features rein, ist doch das alte Lied.
Ja, kannst du gar nicht ein iPhone kaufen, Mann.
Definitiv. Ach, schön.
Ja, sei es drum, eine Ära geht zu Ende.
Ja, nicht nur diese, wir haben noch einen... Todesfall, nein, sage ich jetzt nicht. Noch eine Ära geht zu Ende. Und zwar hat Onkyo jetzt final Konkurs angemeldet. Und iPod Touch war ein langer Wegbegleiter von mir für mich, aber Onkyo nicht minder. Hattest du Onkyo Devices?
Ich hatte einen, mein Vollverstärker war Onkyo.
Ja, fast jeder hatte einen Onkyo-Verstärker.
Der war Preis-Leistung auch immer ganz weit vorne gewesen.
War Bombe. Ich habe es dann natürlich jetzt, also im ganzen Trend der Soundbars etc. Ist auch mein Interessensfokus weggegangen von den analogen Anlagen hin zu eben kleinen, geschmeidigen digitalen Lösungen.
Mhm.
Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, nicht, wo ich hier meine VN-Stufe verkauft habe. Das war dann zu dem Zeitpunkt, als die große, glaube ich, 4 und die kleine 1 Jahr war und ich festgestellt habe, dass auf meiner x-tausend Euro Vor-Endverstärker mit Infinity-Boxen-Anlage bloß noch Kinderlieder liefen und überhaupt nichts mehr von mir.
Hast du schon wieder schnell verkauft.
Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt zu Geld. Und damals, genau, das war die Zeit, als die Logitech Squeezebox aufkam. Habe ich dann, ja genau, da habe ich dann meinen digitalen Shift vollzogen. Und dann, aber Onkyo scheint schon länger nicht mehr so gut gegangen zu sein und was man so mitbekommt, haben die halt einfach auch die Trendwende ins Digitale hinein nicht mitnehmen können oder verschlafen.
Ja, ich glaube, das ist von viele Dinge, die dazu beigetragen haben, aber die größte Problematik war einfach die nicht mehr vorhandene Nachfrage. Denn so wie es dir ging, ging es auch mir.
Ja.
Irgendwann hast du den klassischen Baustein-Komponentenanlage, wie du sie früher ja gehabt hast und geliebt hast, war einfach obsolet.
Ja.
Einfach obsolet.
Also bei mir kam es dann auf, dass ich habe sie zwar immer noch geliebt, aber mein größter Wunsch damals wäre zum Beispiel ein RJ45, ein ganz dumpfer Netzwerkstecker gewesen.
Für was?
Ja, eben für den Shift ins Digitale. Netzwerkschnittstelle oder USB-Schnittstelle, weißt du, dass du halt einfach nicht mehr nur auf deine CDs etc. angewiesen bist, sondern, und ich glaube...
Also als Input
meinst du? Ja, als Input, als
Eingang. Ja, okay, ja, ich glaube am Ende vom Tag, das ist gar nicht, das User-Verhalten hat sich einfach massiv geändert.
Ne? Beides. Ja. Und naja, es gibt ja viele Unternehmen, die es immer noch gibt, weiß ich nicht, Kenwood und so weiter, die machen ja immer noch gutes Geschäft, aber die haben es halt geschafft, den Trend zu erkennen und anzupassen und eben genau diese Schnittstellen beizufügen. Und wenn das, dann hast du halt gleich doppelt fehlende Nachfrage, wenn das auch noch fehlt.
Das ist auch total cool, die keine Ahnung, 96-Bit YouTube-Musik auf die teure Anlage zu schieben. Egal. Sei es drum. Rest in Peace, Onkyo. Wir hatten gute Zeiten.
Ja, oder auch als Heimkino-Untermalung. Du hast dann diese tolle Anlage, aber hörst immer noch den Blechton aus deinem Fernseher. Also willst du die beiden Welten zusammenbringen.
An der Stelle. Wir hatten in Wien ein echt cooles Airbnb, was super schick war und vermeintlich ganz gut ausgestattet. Da stand dann auch so ein Telefunken-Flatscreen-Fernseher irgendwas, so 50 Zoll oder so, jetzt nicht das kleinste, nicht das größte. Und natürlich hat das Airbnb an normalen Satelliten- oder TV-Receiver gespart. Das heißt, du konntest auf dem Ding sowieso nur Netflix oder YouTube schauen. Mhm. Okay, und ich hatte vorher, als wir irgendwann heimkamen, hatte ich erst auf dem MacBook, ich glaube, es war hier Samstagnacht und sowas geguckt. Nee, wie heißt denn? Heute Show und Magazin Royal, das ist gerade so alles gelauncht worden. Und dachte mir, warum gucke ich eigentlich auf dem MacBook? Ich kann auch auf dem Fernseher da gucken, ist doch alles cool. Nee. Und switche zu dem Fernseher und denke mir, Alter, hat da jemand einfach den Sound kaputt gemacht? Also die Soundqualität, da ist mir erstmal aufgefallen, wie gut die Soundqualität vom MacBook ist gegenüber so einem Kackfernseher. Mhm. Also ich habe gerade, mir fallen die Ohren ab.
Ja.
Schlecht das war.
Auch da gibt es Unterschiede, aber klar, die haben ja kein Volumen. Wo soll dann
satter MacBook hat ja auch kein Volumen.
Ja.
Oder hat dein MacBook mehr Volumen als meins? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Das ist immer noch dünner als so ein Kack-Telefunkenfernseher. Ja, also wenn man will, dann geht es auch in dünn. Aber den Unterschied fand ich nur krass an der Stelle.
Ja, aber die Fernseher sind ja auch in einem brutalen Preiskampf gefangen.
Ja, und bei Telefunken, weißt du.
Telefunken macht es jetzt gerade nicht besser. Übrigens, apropos Telefunken, Onkyo könnte euch auch noch früher hin angeboten werden, aber das ist dann natürlich das alte Lied. Der Name existiert noch, wird von irgendwelchen Holdings jetzt aufgekauft und es ist nicht auszuschließen, dass unter dem Namen Onkyo jetzt dann weitere Unterhaltungselektronik, Hardware auf den Markt kommt, aber ist dann halt eigentlich aus einem anderen Stall. Ist ja auch nichts Neues.
Ja, die ganzen Marken.
Hashtag Blaupunkt, Hashtag. Ne? Und
Aiwa kam jetzt wieder vor die Flinte. Einer von unseren Agents kam mit der Aiwa-Story auf einmal an, von einem Jahr, glaube ich. Und Aiwa wird ihn auch jeder kennen und wir schreiben jetzt hier einfach auf diesen Billigrotz über Aiwa drauf und dann kann man das auch super.
Ja, weil wir die Lizenzrechte für den Namen haben.
Furchtbar.
Weiter im Text. Aus der Welt des Sports eine kleine Tragikkomödie. Hast du den Link schon durchgeguckt, den ich in die Shownotes gepackt habe?
Ja, natürlich habe ich mich vorbildlich vorbereitet.
Ich weiß auch nicht, hast du eher gelacht oder eher schmerzhaft geschmunzelt? Folgendes ist passiert.
Ich habe vor Lachen das Schmunzeln vergessen.
Oder so. Tragikomödie. Momentan läuft gerade der Giro d'Italia. Und ich glaube, gestern war es, hat zum ersten Mal ein eritreischer Radrennprofi eine Etappe gewonnen. Beim Giro d'Italia. Der Mann heißt Biniam Gimari. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kommt aus Eritrea und ist der erste Eritreer, der jemals eine Etappe bei so einer Rundfahrt gewonnen hat. Der freut sich natürlich, steigt auf Siegerpodest, macht die obligate Champagnerdusche Und haut sich den Champagner.
Vor der Dusche musst du erstmal die Flasche aufmachen.
Haut sich den Champagnerkorken, den Champagnerflaschenkorken, so dermaßen ins Auge, dass er ins Krankenhaus musste. Und aus, es ist wohl nichts passiert, aber aus Sicherheitsgründen haben sie ihn von der Tour rausgezogen. Das war dann sein größter Auftritt und gleichzeitig sein letzter bei der Tour in diesem Jahr.
Ja, cool.
Siehst du mal wieder,
also, was ist coole Story? Nein, Schmunzel-Story. Ja. Natürlich ärgerlich für ihn. Aber was gucke ich auch genau in die Flasche auf den Korken, wenn ich das Ding entkorke? Bei so einer Magnum-Flasche ist da, glaube ich, aber schon richtig Dampf in
da
den Korken.
Ist
also,
ganz schön.
Das hat schon einen Pock gegeben.
Es gibt Gründe, warum die, ich meine, der muss einfach ein paar Mal häufiger gewinnen, dann kriegt er da auch Routine, ja, so.
Ja, beim ersten Mal tut's noch weh, heißt doch immer.
Der Hamilton sprudelt ja auch immer erst eher das Pod, die, ne? Die Leute vor ihm an und erst dann
sich. Aber der selbst. Hat gelernt, sich die offene Flasche geben zu lassen. Der
ich weiß nicht, ob der das macht. Und vielleicht ist ja, er als eritreischer Radprofi jetzt auch nicht so die Champagner-Magnum-Flasche gewohnt. Das ist jetzt boshaft, ich nehme alles zurück. Auf jeden Fall tragikomisch. Ne? Hat den größten Erfolg seines Lebens und schießt sich selber ins Aus durch so einen dummen Blödsinn, Schmarrn. Unnötig.
Shit happens. Hast du schon mal so eine 0,2 Liter Cola-Flasche mit dem Feuerzeug aufgemacht?
Ja, manchmal fliegen die weit.
Die jetzt nicht so richtig gekühlt ist. Ich habe mir damit auch mal ein Pill aufs Auge in der 10. Klasse geschossen.
Ja.
Aus Versehen.
Ja, je nachdem, wie geschüttelt die sind oder wie warm sie sind.
Schüttelt war es nicht, war nur warm. War ein sauberes Plopp und ich habe nichts mehr gesehen.
Da warst du noch kein Brillenträger wahrscheinlich, siehst du?
Nein.
Das könnte uns heute nicht mehr. Doch, da hätten wir Brillensplitter im Auge. Weiter im Text.
Kommen wir zur nächsten Tragikomödie.
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob wir es hier reinnehmen, aber es ist natürlich auch Good and Evil in einem Ding. Man munkelt, dass das britische Nationalgericht Fish and Chips vor einem natürlichen Ende steht.
Ja, im natürlichen Ende, das hast du aber schön gesagt. Nein, das ist kein natürliches Ende.
Ja, läuft halt einfach aus. Hintergrund natürlich ein sehr, sehr unschöner, der Ukraine-Krieg. Und wie bei uns mit Nudeln und Klopapier nicht, ne? Aber Sonnenblumenöl zum Beispiel, ist das natürlich auch ein ganz, ganz krasser Bestandteil dieses englischen Nationalgerichtes Fish and Chips. Das Öl wird immer teurer. Kommt zu großen Teilen eben aus der Ukraine und auch aus Russland. Was mich überrascht hat, wir haben den Artikel natürlich verlinkt, ist, dass über 40% des Fisches, der in England oder in Großbritannien verfish and chipped wird, über 40% kommt aus russischen Gewässern. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ja gut, der Kabeljau ist nicht mehr überall vertreten, wo er es mal war.
Ja.
Von daher, das kann schon gut sein. Aber jetzt kriege ich Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute Abend.
auf was also, richtig Leckeres.
Ne? Ja, Fish and Chips ist geil. Ich stehe auf Fish and Chips.
Ja, Mehl zum Beispiel, auch für die Panade, kommt überwiegend aus der Ukraine. Das ist total Irrsinn. Also halt auch wieder so dieser alltägliche Wahnsinn. Wir sind nur gewohnt, dass die Regale in den Supermärkten voll sind und keiner weiß, ich sage jetzt mal weiß, weil das nimmt einen aus der aktiven Position raus, woher der ganze Bums überhaupt kommt. Ich habe mich das auch nie gefragt. Ja, und wir wissen ja mittlerweile, dass die
aus dem Rewe-Regal, dachte ich.
Die immer. Sonnengereiften Tomaten, die kommen gar nicht aus der Toskana direkt hier in mein Netto, sondern die kommen unter Umständen ganz gerne aus Fernost, die Dosentomaten. Also es ist der Wahnsinn. Ja. Und an solchen Tragödien, nennen wir es einfach mal, wird es halt immer wieder ganz klar, was für unfassbar krasse, verrückte, kranke Lieferketten wir da über die ganze Welt gesponnen haben.
Mhm.
Ja.
Aber gute Nachricht ist, ich treffe immer mehr
das Fish and Chips
aus Hersteller. Nö. Schade vielleicht dem BMI, der Engländer jetzt mal nicht, wenn es ein bisschen weniger gibt. Aber davon mal abgesehen, habe ich jetzt in der letzten Zeit immer mehr Lieferanten und Hersteller getroffen, die in der Tat schon dabei sind, ihren Supply Chain Richtung Asien zu minimieren, sich in Europa anders aufzustellen und die Schürze aus den letzten 2 Jahren da einfach auch gezogen haben und es auch umsetzen. Mhm. uns nicht einfach aussetzen und jetzt Werke und Produktionsstätten in vornehmlich Ungarn, Tschechei hochfahren. Und
immer noch vermeintliche Billiglohnländer im Vergleich zu Burgau?
Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass Deutschland halt einfach sehr teuer ist zum Produzieren. Und das ist ja prinzipiell ist ja okay. Also für den gemeinen Europäer ist es egal, in welchem europäischen Land es produziert wird am Ende vom Tag. Hauptsache halt nicht in Asien.
Ist, ne, auch Aufkleber, die man dann veretikettieren, ja, kann. Support, ja, aus EU?
Nee, made in Europe, ja. Oder Assembled in Europe, also Made in Europe. Da gibt es natürlich ja auch so Tricks, und das, aber ich möchte jetzt auch dem anderen Thema noch nicht vorgreifen. Erinnere mich einfach mal an das Thema noch dran, wenn wir wenn wir unseren Ausflug ins Klimansland gemacht haben.
Ob wir das heute überhaupt noch schaffen? Wir müssen einen Zahn zulegen.
Oh ja.
Fürchte.
Über Vodafone und Fußball geredet.
Ewig lang, gell? Na, Fußball noch länger. Naja, okay. Mal gucken. Farewell, Fish and Chips. Mal schauen, wie es weitergeht. Gehen wir kurz in die Schönheitsindustrie?
Ja, mach doch mal.
Ist jetzt alles nicht bierernst, was jetzt kommt. Aber es gibt eine Influencerin, die sich Gedanken gemacht hat, warum das Gemächt bei griechischen Statuen vergleichsweise klein ist im Vergleich zu den Muskelbergen, die sich am Rest des Körpers auftun. Und dabei ist sie zu dem Schluss gekommen, dass eine andere Kultur, ich glaube, es waren die Ägypter, oder? Die haben sie quasi, also jetzt Kinder weghören, als lang Piep verhöhnt. Und es war ein Schimpfwort, dass die also da so mächtig ausgestattet waren. Und infolgedessen waren natürlich die feingliedrigen Griechen entsprechend, ne? Also size doesn't matter. Wir haben den Link dazu in die Shownotes gepackt. Ist eine nette Theorie, kann man sich mal gut durchlesen, wenn man Englisch kann. Allerdings, das ist ein englischer Artikel. Also je nachdem, wer sich hier mehr oder weniger angesprochen fühlt, es ist also eigentlich total irrelevant. Es kommt nur darauf an, in welchem Jahrhundert man geboren wird.
Die Griechen, die Alten, da waren sie wieder.
Ja, und die Schönheitsideale. Das ist auch eine eigene Podcast-Folge, nicht? Wie ist es von durchtrainiert? Dann im Mittelalter hatten wir dann die Phasen, wo du blass und füllig als Nobel galtest. Und jetzt dreht sich das wieder. Und in der heutigen Welt hat dieser altgriechische Ansatz jetzt wenig Supporter wahrscheinlich.
Okay.
Aber denkt euch alle nichts, wer sich angesprochen fühlt, es ist alles feini und es sagt einfach im Zweifel, ich bin ein griechischer Gott.
Okay, Zeus.
Sprach Odysseus. Weitermachen.
Sprach Odysseus.
Im Schnelldurchlauf. Gute Nachricht. Es gibt Alternativen zu Batterien. Natürlich alles noch nicht druckreif. Allerdings haben es ForscherInnen der University Cambridge geschafft, gemeinsam mit dem Chiphersteller ARM ein elektronisches Gerät mittels Algen ein Jahr lang am Laufen zu halten. Und natürlich eine spezielle Blaualge in dem Fall, aber die hat genug Eigenelektrizität produziert, um einen Mikroprozessor ein Jahr lang kontinuierlich mit Strom zu versorgen.
Was ziemlich crazy ist.
Was total crazy ist, was wir jetzt hier auch wahrscheinlich technisch nicht aufdröseln werden. Es hat was mit Photosynthese und dem ganzen Zeug zu tun. Grüße an meinen alten Bio-Leistungskurslehrer, Herrn Egger. Ich habe noch ein bisschen was im Hinterkopf. Finde ich eine geile, spannende Geschichte. Vielleicht kann man da mehr drauf aufbauen. Ja, Strom aus Licht und Wasser. Ist doch super.
Die beste überhaupt, ja. Schade, dass Marian heute nicht kann. Der hätte uns das bestimmt mal kurz erklärt mit diesem Strom und Wasser.
Und die Alge im Kleinen und im Großen. Grüße an Marian, der ist jetzt übrigens umgezogen. Ich hoffe, dir geht's gut in deiner neuen Bleibe.
Liebe und Gruß gehen raus nach Recklinghausen. Wohnt er überhaupt noch Recklinghausen? Oder
ist ja, ist immer noch Recklinghausen. Ich dachte, du machst ja, jetzt den Witz und sagst so Sachen wie, wenn er jetzt umgezogen ist, ich würde ihn auch gerne mal in einem anderen T-Shirt sehen, aber okay, den.
Ein Joch. So schaut aus. Ne? Ich bin schon echt gehypt, muss ich sagen. Aber bleiben wir im schnellen Flow, um da jetzt nochmal die restlichen Punkte abzuhandeln.
Krypto, ich Quick bin raus.
Was? Krypto, das war dein Pick, Digga.
Ja, aber dein Lieblingsthema. Ich hab's doch bloß als Aufreger mitgenommen.
Du meinst, Peer ist auch ein Scammer-Arsch, oder?
Peer ist, also...
Der soll sich immer um die
Okay, Arbeit vielleicht ist es doch mein Ding. Wer ist Peer? Wer ist Peer? Peer ist in dem Fall Peer Mertesacker, Weltmeister, Innenverteidiger der deutschen Nationalmannschaft.
Sag das bitte nochmal, Carsten.
Nein, weil du das aufnehmen willst und gegen mich tun möchtest.
Meinst du mit dem Weltmeister Innenverteidiger?
Ja.
Hast du es jetzt gegendert oder hat er in der Damenmannschaft gespielt?
Innenverteidiger?
Der Weltmeister Innenverteidiger.
Oh. Huh. Wow.
Sorry.
Quick thou asked heute. Der hat gebraucht. Per Mertes Alter. Per Mertes Acker. was macht jemand, der zu viel Zeit hat? Er bringt NFTs raus.
Mhm.
Noch einer.
Jetzt. Momentan. Also dieses ganze NFT-Ding von PR ist halt sowas von daneben. Aber
ja. Da musst jetzt aber wirklich du übernehmen. Ich hab uns dieses Nugget rausgesucht. Ich kann inhaltlich, also ich finde dieses GIF, was dabei war, was du mir jetzt wahrscheinlich einen Narren heißen wirst und sagst, das ist kein GIF, das ist ein NFT. Das fand ich ja ganz schön gemacht.
Ja, natürlich ist es schön gemacht. Das ist halt ein 3D-animiertes PR Mertesacker Dingsi Bumsi.
Früher hätten wir GIF-Bild dazu gesagt.
Ja, es ist eigentlich ein GIF, genau, und das GIF ist irgendwie in der Blockchain verdingsebumselt. Und mit der Spielernummer 17, die er damals hatte, wie ein digitales Sammelfigürchen gemacht. Also es ist echt nett gemacht, muss man schon sagen. Aber
die Eisen geht auch auf ein ganz berühmtes Zitat ja, von ihm zurück.
Ich weiß nur, dass der immer in die Eistonne musste nach dem Spiel, aber was hat er gesagt?
Das war auch während der Weltmeisterschaft, haben sie wohl gewonnen, aber nicht schön, und er hat dann irgendwie den Reporter, ich glaube, war auch irgendwo in Südamerika und heiß war es, und der war ja auch so, irgendwie hat den Reporter da ziemlich ins Achtung gestellt, was der Scheiß jetzt soll und überhaupt hier immer diese Fragen, Hauptsache wir haben gewonnen, und er haut sich jetzt 3 Tage in die Eistonne und dann geht's weiter im nächsten Spiel, irgendwie so.
Okay.
Also there's a story behind.
Ja. Was hat er? Er hat dann ein NFT rausgebracht und publiziert es jetzt. Ja? Also ein digitales Sammelbildchen, an dem man die vermeintlichen Inhaberrechte erwerben kann.
Mhm.
Und auf vielen Ebenen ein falscher Zeitpunkt, also einfach ein falscher Zeitpunkt, ein falsches Signal, solche möchte ich sagen, Galionsfiguren, aber doch Menschen, die ja was vermeintlich für erreicht haben und für was stehen, finde ich es immer sehr, sehr schräg, wenn die ihre eigenen NFTs anfangen zu vermarkten und zu pushen. Denn du greifst natürlich oder du spielst natürlich damit mit der Fanboyschaft von vielen Menschen und mit der FOMO, mit der Fear of Missing Out, die da reinkickt. Und es ist, ja, ich frage mich halt, braucht er das Geld? Will er das Geld? Hat er sich da rein quatschen lassen von seinem Manager, was auch immer.
Brauchen wir nicht alle Geld? So ein bisschen Geld?
Natürlich braucht jeder Geld, und Geld ist auch toll, aber das ist so ein NFT rauszubringen für jemanden wie ein Per Mertesacker, das ist halt, Entschuldigung, der Lack ist ab, der kann nach Hause gehen.
Ja, solange er nicht mit Christoph Metzelder gemeinsam NFTs rausbringt, ist er noch alles okay.
Ja, dann ist ganz andere Geschichte. Mhm. Ja, aber trotzdem ist genau moralisch nicht ganz so verwerflich wie mit Zelda. Aber
moralisch, weil den Moralfinger würde ich an der Stelle gar nicht ziehen. Das ist halt einfach.
Das ist einfach Geld machen. Punkt. Das ist
ja Merch. Genau. Und ja. Deshalb sage ich ja, mit dem Moralfinger kommen wir hier, glaube ich, nicht wirklich voran, weil
ja,
er tut ja nichts Verbotenes, er tut niemandem weh, er bringt halt ein NFT raus, was keiner braucht, was wahrscheinlich auch bald gehackt wird. warum kann er es machen und wir nicht, weil er halt der Pair ist mit der Eistonne. I don't know.
Ja, jeder kann ein NFT machen.
Ja, nur unseres will keiner.
Unseres will keiner, genau. Unsere Reichweite ist nicht groß genug, dass da irgendwelche Idioten sagen, oh geil, kaufe ich. Und der nächste kaufe ich noch viel teurer, als du es gekauft hast. Und jetzt habe ich da viel dickere Cojones.
Das ist der einzige Unterschied.
Ja, aber in Anbetracht dessen, dass ja der Kryptomarkt in der letzten Woche, mal ziemlich genau, sich einfach komplett implodiert und zerlegt hat, ist es halt der schlechteste Zeitpunkt in den letzten 3 Jahren, den man hätte wählen können, um sein NFT zu promoten.
Ja, und wir haben Ukraine-Krise, Krieg in der Ukraine.
Das spielt ja alles damit mit
rein. Macht es nicht besser, ja.
Abgesehen von dem anderen Scheiß, der da abgeht, in dieser Krypto-Bubble und Welt. Ich habe im Übrigen selten so wenig weinende Männer auf Instagram, TikTok und YouTube gesehen wie in den letzten 6 Tagen.
Ja, da hast du die Nahaufnahmen bei den Platzstürmen dir nicht angeschaut.
Ach so, ja, aber die haben ja vor Freude geweint.
Ja, ist ja wurscht.
Ja, die ich gesehen habe, die haben alle geweint, weil sie alles in Krypto verloren haben.
Ja, hast du erzählt, da waren knackige Beträge bei.
Ja, brutal. Brutal. Ja, und jetzt ist die Frage, beleuchten wir erst den einen Bescheißer in der Richtung oder erst den anderen?
Ach. Your choice. Zieh das Maskl-Shirt an.
Das Maskl-Shirt?
Ja.
Okay, ja, Elon Musk hat ja auch wieder mal ein bisschen für Rumors und Wirbel gesorgt. Wir hatten ja auch letzte Folge oder vor 2 Folgen schon mal drüber gesprochen. Musk wollte ja Twitter kaufen, hat sich extra 44 Milliarden besorgt, hat davon einen Teil, ich glaube 12, 14 Milliarden von der Bank absichern lassen mit seinen Tesla-Aktien. Die sind aber zwischendurch ein bisschen nicht gecrashed, aber halt ein bisschen runtergegangen. Somit hätte er mehr Aktienpakete reinpacken müssen, um den gleichen Gegenwert zu haben. Das fand er, glaube ich, nicht so cool. Dann hat er sich ein bisschen auf KPIs von Twitter bezogen, hat sich herausgestellt, da sind vielleicht ja doch mehr Fake-Accounts dabei als garantiert. Und somit hat er erstmal die Übernahme ausgesetzt.
Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht seine Entdeckung gewesen, sondern das ist eine Tatsache, die Twitter selber vor einigen Wochen schon proaktiv kommuniziert hat.
Ja, das ist, ich kann man würde kann heutzutage sagen, ein Strohmann-Argument.
Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, das wäre die richtige
Nummer. Also er zeigt uns halt hier wirklich mal, wie wenig er Interesse hat, den Anführungszeichen auf allgemeinen Geschäftsprozessen, Klammer zu, selber zu folgen, weil für ihn gelten halt die Regeln, die er gerne hätte. Ich glaube, er ist eh nicht so der Typ, der das super cool findet, wenn Dinge nicht so laufen, wie er das gerne hätte.
Ja, du weißt ja, ich finde ihn ja ganz, ganz geil.
Ja, ich ja bis vor kurzem auch, aber zurzeit tut er alles,
das nicht mehr so
um ist. Dieses ja, Bild hart zu relativieren, genau.
Ja, und um das Thema vielleicht noch kompakt abzuschließen, er hat den Aktionären einen gewissen Gegenwert pro Aktie versprochen und hat da eh schon über Kommunikationsmanipulation dafür gesorgt, dass er da schon einen Schnapp machen sollte.
Das waren diese 56 Dollar, oder?
Genau, knapp 55 Dollar waren es, 54, 90 oder so, egal, geboten, was dann schon ein bisschen erst über, dann drunter dem aktuellen Twitter-Wert war. Durch diese ganzen Übernahmenkapriolen und die lancierten Meldungen bezüglich der zu hohen Rate an Fake-Accounts und so weiter, hat sich der Börsenkurs von Twitter natürlich noch weiter nach unten bewegt.
Mhm.
Und mit dem Aussetzen der Übernahme könnte man jetzt ihm, wenn man böse möchte, unterstellen, dass er das Ganze nur inszeniert hat, um einfach bis zu 20 Milliarden weniger für den ganzen Bums zu bezahlen.
Und 20 bei einem Gesamtvolumen von 44 ist halt eine Hausnummer.
Ja, und was du halt nicht vergessen darfst bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Kurseinbrüche bei Twitter natürlich massiv Geld verbrennen einfach. Und dass die Anleger eigentlich die Gebimselten sind.
Die Gebimselten. Ja, nee, das meinte ich ja. Das zeigt einfach, wie wenig ihm allgemeine Geschäftspraktiken da am Herzen liegen, sondern einfach.
Ja, und gleichzeitig kommt dann heute die Pressemeldung raus, SpaceX bereitet nächste Finanzierungsrunde vor mit 125 Milliarden Budget.
Mhm.
Oder Volumen, nicht Budget. Volumen ist, glaube ich, das Richtige. Wort dafür. Ja, also nicht so, nicht ganz so geil. Mein vermeintlicher Hero entpuppt sich da schon als
Achtung,
autistischer Super.
Achtung, Heiko.
Superkapitalist.
Er demaskiert sich.
Wow. Ich hab die Runde geht er nicht lassen. Das ist ja noch besser als die Weltmeister in Verteidigung. Innen. ja, und das bringt mich dann zum nächsten vermeintlichen Schurken der Nation in Verbindung mit dem anderen Krypto-Loss. Denn was haben Finn Kliman und der Coin, Stablecoin Terra Luna gemeinsam?
Oh, Heiko, ich bin froh, dass du mir diese Frage stellst, aber ich kann sie dir nicht beantworten.
Sie haben es beide geschafft, innerhalb ihrer einer Woche ihren Marktwert auf null zu schieben.
Nein, Heiko.
Doch.
Oh. Steckt da dieser Elon Musk dahinter?
Nee, gar nicht. Da kann Elon ausnahmsweise mal nichts zu. Das ist aber ein sehr schönes Beispiel für die Gefahren und die Fallstricke bei diesem Kryptomarkt. Terra Luna war, denn das Netzwerk hat leider den Betrieb eingestellt jetzt.
Das sagt mir gar nichts, gell, Terra Luna.
War ein sogenannter Stablecoin, der normalerweise nicht ganz so volatil am Markt besteht und agiert, der hat gewisse Absicherungsmechaniken. Bei diesen gab es aber auch einen Schlupfloch.
Also entschuldige, aber also Vergleich, wenn du sagst Stablecoin, so Währung, so wie Bitcoin
nur anders. Das ist wie eine Währung hart gekoppelt an eigentlich, ich glaube, hart an den Dollar gekoppelt mit Bitcoin-Absicherung und mit einem Schlupfloch, dass man eine gewisse Prozentmarge rausziehen könnte, wenn man das Prinzip abused und genug Geld dafür hat und also richtig viel Geld machen kann, wenn man genug Geld draufwirft. Ist schwierig
ja
zu erklären. Aber am Ende vom Tag hat dieses Ding einfach gezeigt, dass ein paar Jungs, die in der Lage waren, 100.000 Bitcoins zusammenzukratzen und zu verschieben und dann da rauszuziehen, hart ausgecashed haben, was dann zur Folge hatte, dass eigentlich der gesamte Kryptomarkt zusammengekracht ist. Und Terra Luna ist von ehemals $80 jetzt nur noch 0,000001 Cent wert.
Okay. Haben auch ein paar Leute. Und
das waren dann diese vielen Menschen, die geweint haben vor der Kamera.
Okay.
Also das sind 60 Milliarden verbrannt worden in Summe.
Das ist halt alles so Meta. Wenn wir leben in einer Zeit, wo wir einfach mal so raushauen, Elon Musk übernimmt Twitter für 44 Milliarden, bam. Ja, also das ist alles, das Geld, der Geldwert ist so irreal. So kommt es mir vor. Es sind einfach da mal 44 Milliarden. Jetzt sagst du hier, 60 Milliarden sind verbrannt worden. Das ist jetzt für die Deutsche Bank wahrscheinlich schon mehr als Peanuts. Aber ich verbinde damit gar nichts mehr. Und jetzt hier musst du halt dann die Schleife noch weiter aufmachen und sagen, das sind überwiegend Privatanleger.
Setzt sich zusammen aus Privatanlegern und aus Leuten, die schon vorher mit irgendwelchen Coins und Krypto Geld gemacht haben. Für die war es dann einfacher, ne, zu investieren. Aber gerade bei Terra Luna hat die, Social-Kampagne war es nicht so ein schlechtes Konzept. Deswegen war das Trust-Level gegenüber dem Coin auch sehr, sehr hoch gewesen. Mhm. Und je größer die vermeintliche Kreditausschüttung, umso größer auch das Risiko. Das war da halt ein bisschen minimiert gewesen. Und das hat viele Leute dazu verleitet, da auch ihr ganzes Geld reinzustecken. Weil ist ja stable. Mhm. Ne? Und dann wurden sie jetzt eines Besseren belehrt. Und das ist eigentlich sehr, 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 sehr tragisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es vielleicht auch wieder mal gebraucht, einfach dieses, wie du schon gesagt hast, dieses groteske Zahlenspiel einfach mal zu durchbrechen und mal wieder ein bisschen marktbereinigt zu betreiben. Denn ist ja so viel virtuelle, nicht vorhandene theoretisches Kapital entstanden, was auf irgendwelchen Servern liegt, ja, wo es ja gar kein es gibt einfach kein Gegenwert mehr dafür. Und das ist schon sehr, sehr, sehr grotesk. Und ich kann aber auch nicht verstehen, wenn du dann Berichte liest und Interviews von Leuten siehst oder Statements, die ihr ganzes Geld und das Erbe und das Haus von Eltern beriehen, um dick mit Krypto durchzustarten und vermeintlich in den sichersten Coin gesteckt, und die haben halt einfach alles verloren jetzt.
In den sichersten Coin, ja.
Ja, genau. Das mag ich auch, die Aussage. Wenn du viel verdienen willst, dann hast du halt auch ein hohes Risiko. Es gibt keine 30% Rendite mit null Risiko. Das geht einfach nicht. Funktioniert da nicht. Von daher, aber Terra Luna ist halt einfach unter die Räder gekommen, ausgemolken worden. Das Ding ist tot. Alle anderen Kurse haben auch massiv nachgegeben. Ich würde momentan aber immer noch nicht irgendwie zugreifen bei irgendwas. Da bewegt sich mit Sicherheit noch einiges.
Oder jetzt bei Terra Luna? Kommt er wieder hoch?
Nee, Netzwerk hat einen Dienst eingestellt. Die Blockchain wird nicht mehr bespielt und gerechnet. Der ist tot, der kommt nie wieder hoch.
Ja, doof, ne? Doof.
Blöd. Gut. Na, dann zähle ich dir nochmal kurz meine 2-Euro-Stücke in der 3-Liter Asbach-Flasche. Die kann dir keiner nehmen.
Wirklich das bessere, sicherere Invest.
Genau. Und das Gleiche macht vielleicht auch gerade Finn Kriemann, weil der wird nämlich auch in der nächsten Zeit Social Media mäßig nicht mehr hochkommen.
Ja, keine Ahnung. Also I did not follow him, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ein Kooperationspartner nach dem anderen abgesprungen ist.
Ja, all weg. Und er hat jetzt selbst auch erstmal den kommunikativen Stecker gezogen, nachdem er am Anfang nicht müde wurde, Interviews zu geben und sich in irgendwelchen komischen Aussagen selbst zu verstricken, hat er dann wohl doch mal auf irgendeinen Kommunikationsberater oder Anwalt gehört und mal den Stecker da gezogen und sagt jetzt erstmal nichts mehr. Aber zeitgleich gehen.
Der Instagram-Account existiert nach wie vor, also so viel gezogen hat er nicht.
Ja.
Okay, er bespielt ihn halt gerade weniger als sonst.
Ja, genau. Da kommt einfach gerade nicht so viel. Und das auch
Vorbereitung auf das Ich-bin-wieder-da-Video.
Ja, aber ja, jetzt sagt erstmal die Staatsanwaltschaft, jetzt sind wir am Drucker. Ja, Sammelklagen werden vorbereitet. Also da geht gerade hinter den Kulissen, glaube ich, richtig rund. Denn das ist auf ganz vielen Ebenen quasi recht verletzt worden. Ja. Und da werden sich auch die... Also
geht los mit Preisabsprache, oder? Und dann Vortäuschung.
Betrug. Betrug ist erstmal das größte Thema. Ja. Vortäuschen falscher Tatsachen, was dann ja am Anfang den Strafbestand von Betrug darstellt. Und das ist ja nur auf der strafrechtlichen Seite. Dazu kommt wahrscheinlich dann noch Steuerthematik. Ja, und du weißt, Finanzamt ist der Endgegner. Das ist halt so.
Ja,
ist halt so. Don't mess with dem Finanzamt.
Krankenkasse kann auch was.
Ja, nachdem das ist ja gleichzusetzen, ja, die haben nämlich als Exekutive beide den Zoll und die räumen dir die Hütte so richtig auf.
Das ist, genau, der Zoll ist das Inkasso-Unternehmen von solchen Institutionen.
Genau, aber
und wenn der jetzt noch schnell nach Dubai oder so, glaubst du es?
Da muss er ja nochmal den anderen Influencer-Vertrag unterschreiben. Ja, aber jetzt, wo sein Vocals-Image eh weg ist, dann kann er auch nach Dubai gehen. Vielleicht wollte er so die ganze Zeit. Das war seine Exit-Strategie.
Ja, oder Türkei, wobei ich habe gelesen, dass Attila auch in der Türkei, hat es geschafft, auch in der Türkei kurz vor Verhaftung zu stehen. Aber ich habe den Artikel mir nicht durchgelesen, das war mir zu doof.
Oh ja, furchtbar. Da kam natürlich jetzt viel ins Tageslicht. Bömi und Co. hatten sich ja sehr, sehr bedeckt, außer mal dem einen oder anderen Gag. Aber jetzt kam
ja, nicht das ist auch, aus Gründen. Das wäre auch stillos an der Stelle.
Einfach aus Gründen.
Leute, die am Boden liegen, trittst du nicht drauf. Das hat niemand nötig.
Nachdem du sie umgetreten hast, meinst du?
Ja, irgendwer muss sie ja zum Fallen bringen. Ja. Aber dann ist auch gut und dann tritt man.
Ja, es ist doof.
Und wenn sie Brillen tragen, schon zweimal nicht.
Ja. Jetzt haben sich wohl auch noch, und das hat nämlich dann auch die Finanzamt-Thematik initiiert, haben sich ja einige von den Hilfsorganisationen, an die Masken gespendet wurden, quasi nochmal gemeldet, dass sie mehrfach aufgefordert wurden von Kriemann und seinem Kompagnon von Global Tactics, dass die zwei Jungs quasi eine Spendenquittung benötigen, schriftlich.
Oh, das hast du das letzte Mal auch schon, glaube ich, ne?
Ja, aber da war noch nicht klar gewesen, dass sie die Spenden, also dass sie es steuerlich geltend gemacht haben. Was natürlich bei nicht gekauften Masken, weil sie haben die 100.000 Masken ja for free bekommen, dann den Straftatbestand der Steuerhinterziehung darstellt. Und das ist dann eine Nummer, so viel Betrug mit Herkunftsland kannst du gar nicht betreiben, wie dir Steuerhinterziehung einfach hinten reinfährt in den Anus. Mhm, 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 mhm. Dann können wir nochmal über Herr Hoeneß reden. Ja.
Ja, hinterlasst einen Stern, wer ihn noch kennt.
Ja, am Ende vom Tag ist da ein bisschen Ruhe eingekehrt zu der Kriman-Geschichte.
Naja, Ruhe, und das war jetzt vor anderthalb Wochen, Digga. Also.
Ja, du weißt ja, das ist ja in einer schnelllebigen Zeit. Nein, die Accounts schweigen, die Behörden sind am Werkeln. Bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Schlammschlachten werden vorbereitet. About You wird Munition sammeln, weil natürlich wird sich hier Klima und Co. mit About You mit massiv Schlamm bewerfen. Das kann man schon mal als Popcorn quasi rausholen und buttern. Ja, da geht dann was.
Ich finde das nur unangenehm, unappetitlich.
Es ist höchst unangenehm. Da hast du recht. Aber wenn du, also wenn Böhmermann ist ja schon sehr, sehr straight gemacht, gewisse Sachen in den Kontext zu setzen und der ein oder andere.
Ja, der hat auch ein sensationelles Team hinter sich und man kann, ich meine, der weiß ja auch schon, welche Eisen er da anfasst und
ja.
Wenn der so weit wie er gegangen ist, das ist bitte, bitte, bitte wasserfest, weil sonst feuert es so in Rekordzeit zurück. Also dessen ist er sich, glaube ich, auch ziemlich bewusst.
Das ist halt, wenn man sich, und das habe ich zwischendurch einfach mal gemacht, aber einfach aus Spaß und vielleicht auch ein bisschen Häme, mir mal diese ganzen Posts von Kriemann da auch mal durchgescrollt, und das ist alles nicht gut gealtert. Das ist alles nicht gut gealtert.
Klar, vor allem mit dem Wissen.
Ja, aber ja, nein, die Fallhöhe ist halt extrem hoch bei der ganzen Geschichte und der ist einfach durch und Punkt.
Ja.
Ja, vielleicht kriegt der Job bei Ankerkraut.
Ja, okay, der war auch nicht gut. Andere und vielleicht abschließende Frage. Glaubst du, in anderthalb Wochen, was wir jetzt so als natürliche Verfallrate definiert haben, redet noch irgendwer von Eintracht im Finale?
Bis zum nächsten Saisonbeginn wird es nachhallen.
Egal, what happens tonight.
Bei einem Sieg wird es nachhallen bis zum nächsten Saisonstart. Bei einem Lose ist es in 3 Tagen erledigt.
Also ich gehe weiter. Ich würde sagen, bei einem Sieg hallt es die nächsten 20 Jahre nach. Bei einer Niederlage ist das Verfallsdatum deutlich kürzer gesteckt. Aber ist vielleicht in 2 Wochen.
Ja, okay, ja, du hast schon recht. Natürlich, ein Sieg wird ja über Jahrzehnte bestehen, aber ich sag mal, in der ultramedialen Präsenz.
In der Ultra, das, also im Mainstream, im Inner Circle.
Im Twitter Hashtag
Trend. Also ich glaube, wenn die auch tatsächlich nächstes Jahr, die würden ja Champions League spielen, sollten sie gewinnen. Das ist so doof, weil wenn unsere Hörerschaft jetzt dieses Ding hört, dann wissen die ja schon alle, was
passiert. Das ist ja schon passiert. Ne?
Vielleicht sollten wir es deshalb, aber es ist schon ein geiles Thema. Nee, nochmal, wenn die jetzt gewinnen, dann bin ich mir sicher, das ist
legendary, klar.
Da muss keiner von den Jungs, muss nur einen Fuß auf Frankfurts Straßen wird er jemals wieder setzen, weil sofort jemand da ist, der seinen Pulli unter seine Schuhe schmeißt und sagt, hier, ich trag dich, ja, du bitte nicht selber laufen. Und wenn du überlegst, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich habe vorhin gelesen, es sind 100.000 Frankfurter gerade in Sevilla. Viel Spaß, Sevilla.
Ich hatte irgendwo 50.000 gelesen, aber
ich glaube, es sogar 50.000 aus Glasgow.
Also, okay, vielleicht habe ich das beim
Öl. 150.000 insgesamt, 50.000 aus Glasgow, 100.000 aus Frankfurt und die spanische Polizei in Sevilla. Ich hoffe, das stimmt nicht. 5.500 Beamte.
Ja, ich hoffe, die haben genug Verwässer.
Ja, das ist das Nächste. Und genug Aufräumdienst für morgen früh. 5 Frankfurter haben sie heute Nachmittag wohl schon weggecashed.
Warum haben die illegal eingeführten Ebbelroll
getrunken? Die haben sich anti-schottisch benommen, so wie ich das mitbekommen habe. Oh, okay,
das ist nicht schön. Das ist halt immer die hässliche Seite.
Ja, dieser und heiße Sonne und Alkohol und das Stadion fast, glaube ich, 44.000.
Wie groß ist Sevilla? Die sind auch knapp unter 1 Million, ne?
Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass das Stadion fast wohl 44.000 Zuschauer, 10.000 gehen an die beiden Endgegner. Glasgow und Frankfurt. Und also 20.000 von diesen 150.000 haben wohl Karten und der Rest wird wahrscheinlich Public Viewing machen oder sonst die Stadt auseinandernehmen. Und dann, je nachdem, wie es ausgeht, hoffen wir mal, dass das friedlich bleibt.
Also Sevilla hat eine Einwohnerzahl von knapp 700.000.
Ja.
Und wenn dann kommt einfach mal ein...
Wie viel hat Mainz?
600.000.
Ja, dann hätte ich auch so in der ähnlichen Größe verortet.
Ja. Ja, und dann kommt man für 2 Tage einfach ein fast ein Drittel mehr Menschen dahin.
Ja.
Das ist schon krass. Mainz kann damit umgehen, weil das ist dann fast noch dieses Jahr an Rosenmontag so.
Die haben dann auch bestimmt mehr als 5.500 Sicherheitskräfte auf dem Start, ne? Also,
das kann
nochmal, es sind zwei geile Teams.
Hoffen
wir, dass das sportlich ausgeht. Und hoffen wir, dass in 10 Jahren immer noch von dieser Eintracht-Mannschaft geredet wird. Hast du einen Tipp? Gehen wir soweit? Ich lehne mich aus dem Fenster. Ja, 3-1 Frankfurt.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, in der Tat.
Dann sind wir uns zum ersten Mal fast in dieser Folge. Also da müssen wir jetzt Schluss machen, Heiko. Besser wird's heute nicht
mehr. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus.
Ja, dann lass uns doch einfach hier aufsteigen bei einem schönen 3-1. Wir sind einer Meinung. Und freuen uns gleich auf den
anderen. Ja, jetzt schießen wir uns erst noch einen Kronkorken ins Auge.
Aber ein Augustiner, Mann.
Und verfolgen es dann aus dem Krankenhaus und haben wir alles verpasst. Ja, nein, es wird gut. Heiko, dank dir.
Ein Fest. Ich hab dir zu danken für die Zeit, Carsten. Schönen Abend.
Bis bald. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.